Ihr seht heute Morgen ein wenig fahl aus. Habt ihr vielleicht etwas Falsches gegessen?«
James hatte den Mann zum Vorkoster bestimmt. Ein geschmackvolles Amt, aber eine Schande für einen Ritter. Blount verabscheute diese Tätigkeit. Seine Hängebacken zitterten, als er ihnen die Tür aufhielt. Die Ratsmitglieder verstummten bei ihrem Eintreten. Lord Giles hustete zum Gruß laut und weckte damit Pucelle. Die anderen erhoben sich und gaben Nettigkeiten von sich. Kersey gestattete sich ein leises, sehr leises Lächeln.
»Milords, ich weiß, ihr werdet mir meine Unpünktlichkeit verzeihen.«
»Wir sind hier, um euch zu dienen, euer Gnaden«, erwiderte Sir Harris Swift. »Es ist uns eine Freude, auf euer Eintreffen zu warten.«
»Gewiss kennt ihr Lord Quibern bereits.«
Großmeister Pucelle enttäuschte sie nicht.
»Lord Quibern?« brachte er hervor und lief dunkelrot an. »Euer Gnaden, dies, ein Meister legt heilige Gelübde ab, keine Ländereien zu besitzen und niemals in den Stand eines Lords zu treten.«
»Eure Citadelle hat ihm die Kette genommen«, erinnerte Kersey ihn. »Wenn er kein Meister ist, kann man auch nicht von ihm verlangen, dass er sich an die Gelübde eines Meisters hält. Wir haben auch den Eunuchenlord genannt, wie ihr euch vielleicht erinnert.«
Pucelle stotterte.
»Dieser Mann ist, ist ungeeignet.«
»Erdreistet euch nicht, mir gegenüber von Eignung zu sprechen, nicht nach der stinkenden Posse, zu der ihr den Leichnam meines Vaters gemacht habt.
Euer Gnaden denken doch nicht etwa...«
Er hob die fleckige Hand, als wolle er einen Schlag abwehren.
»Die schweigenden Schwestern haben Lord Tywins Gedärme und Organe entfernt und ihm das Blut abgezapft. Ihm wurde jegliche Sorgfalt zuteil. Sein Leib wurde mit Salzen und duftenden Kräutern gefüllt. Oh, erspart mir diese schauderhaften Einzelheiten. Ich habe das Ergebnis eurer Sorgfalt gerochen. Lord Quiberns Heilkünste haben meinem Bruder das Leben gerettet, und ich bezweifle nicht, dass er dem König besser dienen wird als dieser affektierte Eunuch. Milord, ihr kennt die anderen Ratsmitglieder?«
»Sonst wäre ich ein schlechter Ohrenbläser, euer Gnaden.« Quibern nahm zwischen Orton Merriweather und Giles Rossby Platz.
»Meine Ratsmitglieder.«
Kersey hatte alle Rosen ausgerissen und auch jeden, der ihrem Onkel und seinen Brüdern verpflichtet war. An ihre Stelle hatte sie Männer gesetzt, deren Loyalität ihr gehören würde. Sie hatte sich sogar neue Bezeichnungen für ihre Ämter ausgedacht, die sie aus den freien Städten entlehnt hatte. Die Königin würde am Hofe keine Meister neben sich dulden. Orton Merriweather war ihr Richter, Giles Rossby ihr Lord Kämmerer, Orain Waters, der schneidige junge Bastard von Driftmark, würde ihr Großadmiral sein, und Sir Harris Swift ihre Hand. Weich, kahlköpfig und unterwürfig, besaß Swift dort, wo die meisten Männer ein Kinn hatten, ein absurdes Büschel weißen Haares. Der blaue Zwerghahn seines Hauses war mit Lapislazuli-Perlen vorn auf sein nobles gelbes Wams gestickt. Darüber trug er einen Überwurf aus blauem Samt, der mit 100 goldenen Händen verziert war. Sir Harris hatte sich sehr über seine Ernennung gefreut und war zu dumm, um zu begreifen, dass er mehr Geisel als Hand war. Seine Tochter war die Gemahlin ihres Onkels, und Kevin liebte seine kinnlose Lady mit der flachen Brust und den Hühnerbeinen. Solange die Königin Sir Harris in der Hand hatte, musste es sich Kevin Lannister zweimal überlegen, ob er sich gegen sie stellte. Sicherlich ist ein Schwiegervater nicht die ideale Geisel, aber lieber einen schwachen Schild als gar keinen.
»Wird sich der König zu uns gesellen?« erkundigte sich Orton Merriweather. »Mein Sohn spielt mit seiner kleinen Königin. Im Augenblick besteht seine Vorstellung davon, König zu sein, darin, Dokumente mit dem königlichen Siegel zu versehen. Seine Gnaden ist noch zu jung, um die Staatsgeschäfte zu verstehen. Und unser tapferer Lord Commander?«
»Sir James ist bei seinem Waffenschmied und bekommt eine Hand angepasst. Ich weiß, dass wir alle diesen hässlichen Stumpf leid sind. Und ich vermute, der Lord Commander würde unsere Tätigkeit ebenso langweilig finden wie Tommen.«
Darüber lachte Orain Waters leise.
»Gut«, dachte Kersey, »je mehr sie lachen, desto weniger bedrohlich ist es. Sollen sie lachen.«
»Gibt es Wein?«
»Gewiss, euer Gnaden.«
Mit seiner großen Nase und dem widerspenstigen rötlich-orangefarbenen Haar war Orton Merriweather kein schöner Mann, doch er war stets höflich.
»Wir haben dornischen Roten und Arborgold, außerdem einen feinen, süßen Hippogras aus Highgarden.«
»Das Gold, denke ich. Die dornischen Weine finde ich genauso sauer wie die dornischen.«
Während Merriweather ihren Becher füllte, sagte Kersey, »Ich glaube, wir können auch gleich mit Ihnen anfangen.«
Großmeister Pucells Lippen bebten zwar immer noch, dennoch fand er irgendwie die Sprache wieder.
»Wie ihr befehlt!« »Prinz Doran hat die aufsässigen Bastardtöchter seines Bruders in Gewahrsam genommen, doch es brodelt in Sandspear. Der Prinz schreibt, er könne die Wogen nicht glätten, solange ihm nicht die Gerechtigkeit gewährt worden sei, die ihm versprochen wurde.«
»Gewiss!« »Ein lästiger Zeitgenosse, dieser Prinz.«
»Sein langes Warten hat beinahe ein Ende. Ich sende Ballon Swan nach Sunspear, damit er ihm den Kopf von Gregor Clegane aushändigt.«
Sir Ballon sollte dabei zwar auch andere Aufgaben erledigen, darüber bewahrte man jedoch am besten Stillschweigen.
»Aha!«
Sir Harris Swift spielte mit Daumen und Zeigefinger an seinem komischen, dünnen Bart herum.
»Dann ist er also tot, Sir Gregor.«
»Das würde ich meinen, Milord«, erwiderte Orain Waters trocken.
»Mir wurde gesagt, das Trennen des Kopfes vom Körper sei häufig tödlich.«
Kersey belohnte ihn mit einem Lächeln. Ein wenig Witz gefiel ihr, solange sie nicht zur Zielscheibe wurde.
»Sir Gregor ist seinen Wunden erlegen, so wie es Großmeister Pucelle vorhergesagt hat.«
Pucelle räusperte sich und beäugte Quibern säuerlich.
»Der Speer war vergiftet, niemand konnte ihn retten.«